es geht natürlich darum, dass ich möchte, dass meine Kinder auch noch eine Welt vorfinden, die lebenswert ist. Ne? Mich interessiert immer eher, wieso macht das jemand? Wie fühlt sich das an? Wie kommt jemand dazu? Was hat der für eine Geschichte? Was hat der für ein Leid dahinter oder für eine Tragik?
Zeit dieser Radtour rund um die Erde, bei der ich auch wirklich großes Leid wahrgenommen habe, was auch so mein ganzes Weltbild verändert hat, versuche ich, meine Kräfte dafür einzusetzen, Mini-Beitrag zu leisten, dass unsere Welt ein bisschen gerechter wird.
Was für ein Glück es sein kann, neugierig zu sein und eine Leidenschaft zu entwickeln, für was zu brennen, das finde ich ganz wichtig. Und das sind auch so ein paar Triebfedern von mir.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Das ist der Podcast von Miserio. Wir sprechen mit Prominenten über ihr persönliches gesellschaftliches Engagement, über das, was sie bewegt. Lernen die Menschen, die wir ja sonst aus dem Fernsehen, aus dem Funk, aus dem Kino kennen, nochmal ganz anders kennen. Sprechen eben auch darüber, wie sie selbst andere bewegen wollen. Wir haben heute einen Schauspieler zu Gast. Den kann man schwer übersehen. Er ist einfach überall. Tatort, Soko, preisgekrönter Fernsehfilm oder jetzt auch Werbespot. Er spielt, was das Drehbuch hergibt. Mal komisch, mal kantig, mal berührend. Und vor allem ist er einer mit Haltung. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir sind uns zugeschaltet. Martin Brambach, lieber Martin.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch. Ja.
Wo erwischen wir dich gerade? Arbeitest du?
Hast
du
Hause? Nein, ich habe jetzt doch mal 3 Tage frei und dann bin ich wieder beim Arbeiten. Aber ich bin zu Hause. Aber zu Hause ist natürlich auch immer viel Arbeit. Ne? Das, wir haben noch einen 15-jährigen Sohn, der schreibt diese Woche eine große Mathearbeit. Und der Hund will versorgt sein, der Garten muss gemacht werden. Und ja, und dann gibt's die nächsten Projekte, die man natürlich immer auch schon wieder vorbereitet. Ne? Ja. Das ist ja schön, wenn man viel zu tun hat. Das ist herrlich.
Was ist aufwendiger für dich gerade, Hund oder der 15-Jährige?
Ich würde sagen, der 15-Jährige ist schwieriger. Das sozusagen, ne? Es ist komplexer, das Problem, würde ich so mal formulieren. Der macht das ja auch ganz toll und so, aber das ist so, man vergisst es ja auch selber, dass man auch mal in dem Alter war, wo sich das ganze Gehirn umbaut. Ich war wahrscheinlich unerträglich und da ist unser Sohn ein Sonnenschein dagegen. Also,
wie viele Drehtage hast du so im Jahr? Ich meine, gefühlt sieht man dich täglich irgendwo.
Das ist ganz unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Also ich würde mal sagen, das sind so 60 bis 70 Drehtage. Und dazu kommen aber dann auch noch sehr, sehr viele Lesungen, die ich mit meiner Frau mache. So, wir haben jetzt gerade eine Tournee mit Loriot, mit dem Loriot-Programm und mit dem Kästner-Programm gehabt durch Deutschland. Und das ist dann am Ende dann doch schon relativ viel.
Dein Lieblingssketch von Loriot?
Das ist, also ehrlich, der Kunstpfeifer. Ja, der Kunstpfeifer, den kannte ich, der war mir gar nicht präsent und den hat der herrliche Musiker, der Dietmar Löffler, den wir dabei haben, der hat den herangebracht und hat mir den gezeigt und seitdem machen wir den auch. Den finde ich großartig. Aber der hat so viele herrliche Sachen, man, das ist ja mittlerweile fast kanonisch, ne, wie die Leute das mitsprechen können im Publikum.
Aber man kann dann gar nicht anders.
Ne, da ist manchmal Stimmung wie im Rockkonzert. Ja. Das ist so, ja, Herr Lindemann, setzen Sie, ja, oh, bravo, ja, Herr Lindemann. Verrückt, ist total verrückt.
Ich muss jetzt aufpassen, wir können Stunden drüber.
Natürlich, Entschuldigung.
Auch jemand, der sofort, so kennen Sie Kassel und mein Schwager, die geht auch. Ich muss die Nase meiner Ollen an jeder Grenze neu verzollen. Ja. Da ist aber noch eine ganz andere Rolle. Wir sehen dich gerade als DIY Jochen 67, Influencer im besten Alter für eine Baumarktkette. Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe mal was mitgebracht.
Das ist ein Hochbeet. Alles vom Meister selber gepflanzt.
Sag mal, Papa, wie viele Follower hast denn du?
4.
4.000?
1.000. Ich habe 4 Follower. Ja, wie auch immer.
Diesen Frühling legen wir noch eine Schippe drauf.
Der sieht schlecht, ne? Hast du verstanden? Schippe?
Ich hab's verstanden.
Ist auch schon leicht Lojo.
Das ist leicht Loriot, ja. Da bin ich auch sehr glücklich. Das haben nämlich die Regie geführt und produziert hat das die Produktionsfirma Kleine Brüder aus Hamburg, die auch Discounter machen. Der ja bei jungen Leuten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, also sehr angesagt ist.
Wirst du jetzt häufiger darauf angesprochen als auf Fernsehrollen oder hält sich das noch die Waage?
Das hat natürlich schon eine große Breitenwirkung. Also das ist, da passiert mir dann schon bei Aldi an der Kasse, dass plötzlich die Kassiererin halt so vorgestern gesagt, na Herr Brambach, haben Sie denn inzwischen mehr? Ich sage, was denn? Was mehr? Was meinen Sie? Na Follower. So. Also das passiert schon, ich meine, das ist klar, weil das
wenn man einen Beruf in der Öffentlichkeit hat, da sollte man sich nicht wundern, wenn man ab und zu mal angesprochen wird. Und das wird ja nun ständig auch so Werbung, ne? Das ist ja nun ständig irgendwie präsent.
Ja, und stimmt ja auch nicht mit den vier. Du hast, glaube ich, 15.400 bei Instagram. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob es inzwischen mehr als vier sind. Also du bist extrem Schauspieler, kann man sagen. Und da passt es, dass wir heute auch einen extrem Sportler bei uns haben. Der ist extrem mit dem Fahrrad unterwegs. Der fährt Rad, wo andere absteigen. Einmal sogar rund um den ganzen Globus. Gibt auch bald ein neues Projekt, das dann auf wirklich sehr beeindruckende Weise Ausdauer, Leidenschaft und Sinnsuche verbindet. Christoph Fuhrbach, herzlich willkommen, lieber Christoph.
Ja, hallo, guten Morgen.
Du bist sozusagen hier unser Mann für Miserio in dieser Folge, obwohl du jetzt gar nicht bei Miserio arbeitest, aber jetzt mal wieder mit und viel für Miserio tust. Du bist auch im Miserio-Beirat. Eigentlich Pastoralreferent und eben Extremradsportler. Wie passt das zusammen?
Das sind einfach zwei Dinge, die mir wichtig sind. Ja, viel Sport zu machen, auch relativ früh schon in extremer Form. Und zum anderen ist mir auch das Biblische oder das, was ich von Jesus von Nazareth meine, verstanden zu haben, total wichtig. So bin ich zur Kirche gekommen und die beiden Dinge versuche ich auch miteinander zu vereinbaren.
Was treibt dich an, dich sportlich so zu verausgaben und das ja auch eigentlich immer für den guten Zweck zu tun?
Das Verausgaben macht mir sogar auch Freude. Ich gehe gerne an meine Grenzen, lote die aus und versuche sie dann auch anzuerkennen. Das für eine gute Sache zu machen, gibt so einer rein sportlichen Sache viel mehr Sinn. Und ich merke, ich bin so eher als Bildungsreferent in eher schweren Themen unterwegs für Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit. Und zu so klassischen Bildungsformaten kommen da kaum noch Menschen. Wenn ich das verbinde mit so einer Radaktion, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass da viel mehr Menschen zu mobilisieren sind. Auch Leute, die sonst mit den Themen wenig Berührung haben.
Toll. Was genau du da besonders Extremes jetzt zu tun hast, was das mit Miserio zu tun hat, was wir auch alle davon haben, wo wir auch zugucken können, auch das besprechen wir gleich. Martin Brambach hat dir gleich was gesagt, als du gehört hast, wir treffen uns hier in diesem Podcast?
Nein, also ich habe selber kein Fernsehen und schon seit über 30 Jahren, also ich hatte eigentlich nie einen und bin da ziemlich out, habe mich dann aber erkundigt und das Gesicht war mir dann durchaus bekannt und denen ich es jetzt erzählt habe, dass ich heute eine Dreiviertelstunde mit Martin Brambach verbringen darf online. Die haben gesagt, ja, das ist ja ein toller Typ. Und gestern habe ich jemanden gehört, der hat sofort gesagt, das ist mein Lieblingsschauspieler. Also insofern freue ich mich auch total, dass ich jetzt hier dabei sein darf.
So, Martin, das geht runter.
Aber hoffentlich. Aber ja, aber total sympathisch, dass du keinen Fernseher hast. Also,
danke.
Ja, das ist, ich lebe davon und klar gucke ich auch öfter mal Fernsehen und so, aber es läuft natürlich auch so viel Quatsch und eine solche Verblödung auch über diese, ne, über diese Kanäle. Insofern meine Hochachtung.
Dankeschön.
Du sollst aber jetzt ein bisschen mehr über Martin Brambach erfahren, wir alle auch. Martin, du bist in Dresden geboren, aufgewachsen in der DDR, dann mit deiner Mutter nach Finnland und dann in den Westen Deutschlands. Und du wirst es nicht mehr hören können, mir war es neu, darf man dich überhaupt darauf ansprechen, was viele nicht wissen sicher, du hast einen Stiefbruder, der so bekannt ist wie du selbst, Jan-Josef Liefers.
Ja, der ist, also Stiefbruder ist insofern nicht ganz richtig so, weiß gar nicht, wie man es nennt. Es ist sein Vater, sein erzeugender Vater, war mein erziehender Vater. Aber meine Eltern waren gar nicht verheiratet. Und wir durften uns als Kinder auch gar nicht begegnen. So, weil das war früher, ja, da wurde eher so ein bisschen Blick auf die heile Familie gelegt, ne, dass man gutes, es gab keine Scheidungskinder in der Klasse. Das war gesellschaftlich nicht so, ne, so, und da hat man mich halt schützen wollen und hat, da den Kontakt unterbunden zwischen uns, was ja sehr schade ist, weil natürlich kennen wir uns jetzt und haben uns, über die Jahre auch sehr schätzen gelernt. Aber wie gesagt, Stiefbruder ist, eigentlich nicht richtig.
Okay. Aber wie faszinierend, dass wir dann eben ja beide auch diesen.
Das ist total verrückt. Na gut, nun ist unser Vater, also sein erzeugender, mein erziehender Vater, war der Schauspieler und Regisseur. Und dessen Vater auch. Das heißt, der Jan kommt richtig aus einer Schauspielerdynastie. Und seine Mutter war ja auch Schauspielerin. So, also das ist sozusagen, ich auch bei mir ist es langweilig. Meine Mutter kommt ja auch vom Theater, dass so der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, wenn man dann doch einem nicht weiter einfällt, als dann auch in das Metier zu gehen. Aber ich habe großes Glück gehabt, dass ich da gut zu tun habe und dass mich das ja ausfüllt.
Ja, aber faszinierend, ne, dass das so weitergegeben wird, dass das ein Beruf ist, ne, wo das auch über Generationen dann offenbar ja auch Talente weitergegeben werden.
Tja, Talent ist ein weites Feld, aber Talent ist Interesse. Und dann gibt es noch eine herrliche, von einem DDR-Autor, eine herrliche Definition von Talent, der sagt, Talent ist die Fähigkeit, in gesellschaftlich aufschlussreiche Positionen zu gelangen. Und ich glaube, das gilt im Kapitalismus ganz besonders. Also ich kann ein noch so guter Musiker, noch so guter Schauspieler, noch so guter sonst was sein. Wenn ich mich nicht verkaufen kann, sieht es keiner.
Von wegen Kapitalismus, den hast du ja dann erlebt in jungen Jahren. Du warst ja 15 oder?
Ich war 17.
17, als du dann quasi deiner Mutter gefolgt bist in den Westen, die, glaube ich, einmal in Finnland, Reisekader hieß das damals, ne?
Das hieß Reisekader. Dafür musste eben mein erziehender Vater unbedingt zu Hause bleiben. Der durfte dann eben nicht. Der wurde dann auch bei Gastspielen umbesetzt, weil der dann so als Faustpfand und ich natürlich auch, wir als Pfand in der DDR leben, dass sie auch wieder zurückkommt. Und dann hat meine Mutter sich aber verliebt in Finnland und hat sie mich gefragt, was denn wäre, wenn sie jetzt wegbleiben würde, ob ich denn nachkommen würde. Und das haben wir dann in die Wege geleitet. Und ich fand das damals ganz toll, eine Mutter im Westen haben. Also das ist ja, ich meine, auch die DDR war ein von dem Konsum nicht unbedingt abgeneigtes Land. Ja, gerade weil es bestimmte Sachen nicht gab. Mhm. Wenn du da die hohen Adidas-Turnschuhe hattest oder ein Poster aus der Bravo, da warst du der Chef. Ne, da war man angesagt. Das fand ich natürlich erstmal ganz cool. Jetzt habe ich eine Mutter im Westen und so. Und dann wollte ich natürlich auch hinterher aus Abenteuerlust. Ich wollte mal das Mittelmeer sehen, mal Paris sehen, mal West-Berlin sehen, ne, wo man da, ich bin jeden Tag zum Fußballtraining gegangen an der Mauer lang, ne. Da denkst du, wie sieht das dahinter aus? Das wollte ich einfach mal wissen.
Dann warst du eben nicht nur in West-Berlin, sondern auch in Lahti in Finnland.
Genau.
Ja.
Ja, aber das war für mich erstmal ein bisschen desillusionierend, wenn ich ehrlich bin, weil den Westen hatte ich mir anders vorgestellt als Lahti.
Ich würde mir Lahti jetzt auch eher wie DDR vorstellen.
Ja, das ist ein bisschen, da gibt's eine Schanze, da gibt's die Skischanze und so, und die Leute gehen auch noch mit dem Trainingsanzug ins Lokal, ins Restaurant. Es ist so, ja, das ist jetzt nicht wirklich was für junge Leute, ne? So, ich hatte mir das, dachte irgendwie, meine Mutter wollte mich dann überreden, ob wir nicht da bleiben. Und habe ich auf gar keinen Fall, bitte lass uns nach Deutschland gehen. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen.
Eine sehr gute Entscheidung, würde ich das sagen.
Ja. Na gut, wobei jetzt könnte ich vielleicht noch eine andere Sprache, Finnisch, ne? Wer weiß.
Kannst du gar nichts Finnisch mehr?
Hyveruokaloan. Das heißt, guten Appetit.
Ach, guck an. Ja, und Tango kannst du wahrscheinlich bestens tanzen und gehst jeden zweiten Tag in die Sauna, sag
ich. Ja, natürlich. Eine Sauna haben wir tatsächlich auch. Und Sauna finde ich, das finde ich eine wunderbare Sache.
Okay. Also, er sauniert, er kann ein Wort Finnisch und er hat Werte. Und damit kommen wir zu unserer kleinen Tradition.
Die Wertschätzung.
Es ist ja so, wir bitten unsere prominenten Gäste immer um ihre Werte. Das ist jetzt kein Blutbild, sondern wir haben so eine lange Liste mit Werten, Dinge, für die man ja gerne wahrgenommen werden möchte. Und drei Begriffe, drei Werte suchen sich unsere Gäste aus. Drei Begriffe, die ihnen besonders wichtig sind. Martin, bei dir war das Empathie, Neugier und Leidenschaft. Schauspieler ohne Empathie ist kein guter Schauspieler, oder?
Ja. Aber ich finde das überhaupt als Mensch, Empathie finde ich sowas Grundsätzliches, ne? So, das ist was ist ja nicht nur mit Mitmenschen, auch mit anderen Lebewesen, ne? So, aber als Schauspieler natürlich mich in andere rein zu versetzen. Und ich merke auch, dass mir manchmal moralisches Werten unheimlich schwer fällt. So nach vielen Jahren in dem Beruf, weil mich interessiert immer eher, wieso macht das jemand? Wie fühlt sich das an? Wie kommt jemand dazu? Was hat der für eine Geschichte? Was hat der für ein Leid dahinter oder für eine Tragik? So, das sind die Dinge, die mich interessieren.
Da gehört auch Neugier dazu, da gehört Leidenschaft dazu. Warum hast du dir diese zwei Werte noch ausgesucht?
Ja, weil Neugier, finde ich, was, das macht uns Menschen auch besonders. Oder das ist was, sozusagen immer weiter zu forschen, immer weiter zu bohren, Menschen zu fragen, Dingen auf den Grund zu gehen, sagen, woher kommen wir, woraus besteht Materie, wieso ist Leid in der Welt so, also ich finde, da gehört eben auch sich mit Dingen zu beschäftigen, gehört erstmal Neugier dazu. So, dann kommt irgendwann die Leidenschaft natürlich, ne? Die Leidenschaft, die einen dranbleiben lässt an etwas. Und wenn man Leidenschaft für etwas entwickelt, Neugier und Leidenschaft für etwas entwickeln, das wünsche ich mir auch unbedingt für meinen Sohn, für meinen 15-Jährigen. Mhm. So, das ist was, egal in welche Richtung das geht am Ende, ne? So, wer bin ich, dass ich das bewerte, ne? So, aber dass er selber das erleben darf. So, was für ein Glück es sein kann, neugierig zu sein und eine Leidenschaft zu entwickeln, für was zu brennen. Das, das finde ich ganz wichtig. Und das sind auch, sag mal, Triebfedern von mir.
Ich finde, das ist eine schöne Kombination. Und was man sich unweigerlich fragt, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, also wie viel wir vielleicht davon auch verloren haben. Hast du den Eindruck, dass wir als Gesellschaft ein bisschen, es uns an Empathie mangelt, Neugier nicht mehr so groß ist wie vielleicht zu anderen Zeiten?
Also Empathie auf jeden Fall. Das finde ich, dass das als Gesellschaft, es gibt ein Aufeinanderhauen. Das hat natürlich auch viel mit der, ich glaube auch viel mit den sozialen Netzwerken zu tun und mit dieser Art der Kommunikation, die immer mehr so in alle Bereiche unserer Gesellschaft reinschwappt. Ne? So bis dahin, dass die großen Zeitungen übernehmen, was jetzt gerade wieder einer getwittert hat. Und da geht's gar nicht mehr darum, den anderen zu verstehen. Ich habe mal vor vielen Jahren mit der Rita Süßmuth in einer Talkshow gesessen und die hat gesagt, sie hätte noch gelernt, mit dem politischen Gegner zu reden, immer mit der Möglichkeit im Kopf, der könnte Recht haben. Und das gibt's gar nicht mehr. Also das habe ich das Gefühl, dieses sozusagen Recht haben wollen, den anderen niedermachen, die andere Meinung auch, sag mal, enthumanisieren. So, das sind so Dinge, die mittlerweile stattfinden, die ganz schrecklich sind für eine Gesellschaft. Weil ich meine, natürlich ist es so, es gibt nicht nur den einen Weg, ne, Dinge zu lösen, sondern es gibt mit Sicherheit ganz viele. Und unsere Stärke ist ja gerade das Gespräch und ist der Austausch, ist, dass das am Ende vielleicht Kompromisse stattfinden, die aus ganz, ganz vielen verschiedenen Meinungen zusammengesetzt sind. Ne? Und deshalb finde ich, und das finde ich, daran krankt die Gesellschaft im Moment sehr.
Empathie zeigt sich auch in deinem unglaublich vielfältigen gesellschaftlichen Engagement. Du bist nicht nur auf der Bühne präsent, du bist auch als öffentliche Stimme für Engagement und Veränderung wahrzunehmen. Ich will nur so ein paar Sachen aufzählen. Was haben wir hier? Öffentlicher Tierschutzaufruf nach dem Lidl-Fleischskandal vor einem Jahr. Du bist Schirmherr für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Recklinghausen, da wo du wohnst. Schirmherr für Ökoprofit Recklinghausen, müssen wir da auch nochmal gleich drüber sprechen. Und du bist bei den Ruhrpott-Helden, das ist so ein ehrenamtlicher Verein. Was machen die genau?
Wir spielen Fußball. Das ist der ehemalige Schalker Fußballspieler, der hat bei Schalke und Dortmund gespielt. Der Ingo Anderbrück ist ja einer der Euro-Helden, die damals den Europacup mitgewonnen haben. Der hat vor ein paar Jahren, das ist schon über 10 Jahre her, da hat er das ins Leben gerufen und zu einem guten Zweck ein Fußballspiel organisiert mit eben Prominenten, wo ich angefragt war, wo prominente Fußballer mitgespielt haben und ehemalige Schalker, Dortmunder und Bochumer Profis. Und da ist unheimlich viel Geld zusammengekommen und das hat uns allen auch noch wahnsinnig Spaß gemacht und daraus hat er einen Verein gegründet und da bin ich jetzt Mitglied seit der Gründungsstunde und wann immer ich kann, spiele ich mit und der Ingo macht ja alles Mögliche, also die haben auch schon am Spendenmarathon hier bei RTL teilgenommen und dann eben aber immer zweckgebunden. Und das Prinzip ist ein bisschen, was er macht, dass da auch immer Geld reinkommt, ist, dass eben prominente Fußballer und so jemand wie ich oder der Polizist da aus Bochum, der Harry und gibt's da Harry und Toto und dass die mitspielen und dann können sich Unternehmer aus der Umgebung, die können sich einkaufen in die Mannschaft. Dass sie dann auch mal mit Klaus Fischer Fußball spielen dürfen oder mit Ton oder mit Leuten, die sie toll finden. Und das machen die natürlich dann auch sehr gerne. Da spendet dann schnell mal jemand 2.000-3.000 Euro, um mal so ein Fußballspiel mitzumachen. Und da kommen dann immer schöne Summen zusammen für ganz unterschiedliche Zwecke. Also wir haben eben auch schon für meinen Kinderhospiz haben wir schon mehrfach gespielt, spielen wir jetzt auch im Oktober wieder und in Lünen. Und ja, und da gibt's alle möglichen Projekte, für die der Ingo sich stark macht und die die dann am Ende gefördert werden, eben mit Hilfe der Fußballspiele.
Ja. Bist du ja in gewisser Weise dann auch fast schon ein Extremsportler. Damit schließt sich ja dann der Kreis wieder zu Christoph.
Naja, ich spiele immer mal 10 Minuten, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja leider auch. Ja, naja, ich bin dann immer mal 10 Minuten auf dem Feld und so. Das ist so als Raucher. Das ist, na, wir spielen ja oft gegen sehr, sehr engagierte. Also da wird ja dann, ne, weil das ja dann auch prominente Leute sind, gegen die wir spielen, das sind dann oft die Herren 1 oder so 20-Jährige. Und wenn ich gegen einen 20-Jährigen rennen muss und kämpfen muss, dann habe ich gar keine Chance mehr.
Da sind 10 Minuten schon eine Leistung.
Das ist 10 Minuten dann schon ganz gut.
Aber hallo.
Eben.
Ja. Ja, du fährst auch gerne Fahrrad und das tut ja Christoph Fuhrbach eben auch. Aber jetzt auch nicht nur so ein paar schöne Strecken im Ruhrgebiet oder eben bei sich zu Hause an der Weinstraße, sondern, lieber Christoph, 1998, 99 eine Fahrradtour um die Erde. 2010 hast du einen Höhenmeter-Weltrekord aufgestellt, in 24 Stunden 21.060 Höhenmeter bewältigt. Das Ganze für Miserior, weil bis eben hätte ich noch gefragt, warum macht man sowas? Aber wenn es für Miserior ist, dann ist die Antwort ja klar.
Ja, genau. Auch damals hatte ich schon so das Gefühl, das ist, ich möchte beim Sport einen größeren Sinn geben. Und seit dieser Radtour rund um die Erde, bei der ich auch wirklich großes Leid wahrgenommen habe, was auch so mein ganzes Weltbild verändert hat, versuche ich, meine Kräfte dafür einzusetzen, Mini-Beitrag zu leisten, dass unsere Welt ein bisschen gerechter wird und besser, ein besserer Ort zum Leben für viele Menschen. Und da ist Miserior natürlich ein toller Partner und das war damals auch eine wunderbare Aktion da in Wielen bei Basel.
Jetzt hast du eine neue Aktion, eine neue Mission und eine sehr konkrete. Du wirst nämlich in diesem Monat noch im Juni versuchen, in 8 Tagen 10-mal den Mount Everest zu erklimmen per Fahrrad und musst dafür gar nicht an den Mount Everest, sondern machst das wo und was genau ist das für ein Projekt?
Genau, ich kann hier in der Pfalz bleiben, an einem Ort, der aktuell wieder relativ bekannt wird, Kallstadt in der Pfalz an der Weinstraße. Bekannt ist der Ort deshalb inzwischen wieder, weil da auch der Großvater unter anderem von Donald Trump herstammt und von dort dann ausgewandert ist und auch Vorfahren von dem heutigen Heinz Ketchup Imperium kommen auch aus dem Ort, der gerade mal 1200 Menschen die dort leben. Von dort gibt es eine Steigung über 4,5 Kilometer ungefähr, 320 Höhenmeter. Und die versuche ich dann so häufig hintereinander zu fahren, dass aufaddiert von Meereshöhe auf den höchsten Berg der Erde ich 10-mal diesen höchsten Berg der Erde von Meereshöhe befahren würde. Das ist die Idee und damit verbunden ist noch ein Festival unter dem Titel Voll das Leben.
Ja, ein Festival für Nachhaltigkeit und für globale Gerechtigkeit. Wie weit fährst du dann einmal die Höhe? Wie viele Kilometer sind das?
Also einmal sind es nur 4,5 Kilometer und runter dann wieder gut 9. Wenn ich sie in etwa 280 Mal muss ich sie in etwa fahren. Das wäre eine Strecke von gut 2500 Kilometern, also ungefähr von Hamburg nach Istanbul. Aber eigentlich ist das noch die kleine Aufgabe, die größere sind halt diese Höhenmeter. Das ist jetzt, damit man mal ein Bild hat zum Vorstellen, das ist ungefähr wie wenn man von Wien nach Nizza, so eine klassische Alpenroute über ganz viele Alpenpässe fährt und dann aber auch von Nizza direkt wieder umkehrt, nach Wien zurückfährt und wieder über viele Alpenpässe, dann hat man in etwa auch die Höhenmeter, die ich versuche, da in 8 bis 9 Tagen zu fahren.
Ja, und praktischerweise alles nur in Kalt. Das ist Wahnsinn, ne? Ich meine, ich hab hier nochmal gefragt, die 4,5 Kilometer, ob du auch nochmal 10 Minuten mitfahren kannst, Martin.
Ja, gerne. Herzliche Einladung.
Aber nicht bergauf.
Ja, du hast ja 4,5 Kilometer bergauf und dann kannst du mich 9 Kilometer wieder rollen lassen nach unten.
Ja, das ist ja wieder schön, ja. Wahnsinnig Respekt. Das ist ja eine irrsinnige Leistung.
Ja, noch ist es ja nur die Idee.
Ja gut, aber das ist ja, also kommst du eigentlich nie mehr raus aus der Nummer.
Ja,
das ist jetzt angekündigt und hier jetzt noch sowieso. 21. bis 29. Juni, also geht bald los.
Aber Martin, das Radfahren bei dir spielt auch eine Rolle, oder? Also du hast auch eine Leidenschaft für Bewegung, Freiheit, bisschen Verrücktheit sowieso. Also da trefft ihr euch wahrscheinlich auch. Aber Radfahren ist dir jetzt auch ganz wichtig.
Ja, ich bin im Ruhrgebiet, fahre ich sehr gerne viel Fahrrad. Da habe ich das ehrlich gesagt so richtig entdeckt. Also klar, ist man immer mal schon ein bisschen gefahren und so. Aber hier bin ich mal, also die Strecken lassen sich überhaupt nicht vergleichen. Das längste, was ich gefahren bin mit meinem Sohn zusammen auch vor 2 Jahren, da sind wir mal 60 Kilometer gefahren. Da konnte ich aber 3 Tage nicht mehr richtig sitzen. Das hat mir dann schon, da wird er wahrscheinlich drüber schmunzeln und sagen, das mache ich zum Aufwärmen. Ja, ich finde das, was mir hier Freude macht, ist durch diese Landschaft zu fahren. Ist na klar, sich zu bewegen, mit der Familie unterwegs zu sein, ne, so. Aber das ist halt hier auch diese besondere Landschaft im Ruhrgebiet, die mich dazu animiert hat.
Ja, die wirklich wunderschön ist, wo man jetzt auch nicht so viel mit Höhenmetern zu tun hat. Das gehört natürlich
nein,
auch zur Wahrheit.
Nein, nee, es gibt ein paar Zechenberge und so. Da muss ich mich da manchmal schon quälen. Also auch wenn der Herr Fuhrbach da vielleicht schmunzelt, aber es ist,
ich finde das total super. Also für mich sind das auch Motive, warum ich gerne Rad fahre, was bei mir so eine Lebenseinstellung insgesamt ist. Aber ein wichtiges Motiv ist auch, und eines Zentrales, so viel durch schöne Landschaften zu fahren und mit anderen Menschen, die mir auch wichtig sind, zusammen Radtouren zu machen. Und da ist es gar nicht entscheidend, ob die jetzt sportlich besonders anspruchsvoll sind oder ob es einfach nur ein gemeinsames Unterwegssein. Das sind ja auch tolle Erlebnisse, die man da gemeinsam macht. Und das finde ich toll.
Na klar. Und die frische Luft auch zu spüren, das wäre, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, an dem ich zugebe, dass ich ein E-Bike habe, aber das ist, so, machen
jetzt beide dann. Nee, wir fahren analog. Wir fahren noch analog. Ja. Noch.
Ja. Aber ich sage immer mal noch, ja. Man muss die Beine trotzdem bewegen. So ist
es. Ja,
also natürlich.
Nicht einfach. Es ist kein Motorrad.
Ah, Mensch. Ja, also 8 Tage, 88.000 Höhenmeter. Was macht man? Also, es ist eine Frage, die nahe liegt. Martin hat es auch gesagt. Was macht man mit dem Hintern? Also, wie sorgt man davor?
Ja.
Das tut doch weh.
Jein. Also, es kommt drauf an. Gibt's ganz unterschiedliche Menschen. Ich kenne manche, die fahren 5.000 Kilometer und machen überhaupt nichts und es hat sich nichts verändert nach den 5.000 Kilometern, selbst in, also, wenn man das fast nonstop fährt. Bei mir ist es nicht ganz so. Ich habe eine Ringelblumensalbe, werde ich nach Kallstadt mitnehmen und bei Bedarf dann auch mal verwenden.
Ist auch sehr nachhaltig.
So ja, nachhaltiger. Stimmt.
Ja. Nachhaltiger als mein Gelsattel, den gab es letztens auf der Aktionsfläche beim Aldi. Kallstadt, hast du gesagt, in der Tat, ja, Heimat von Donald Trumps Opa. Da kann Kallstadt nichts dafür, aber damit ist es natürlich jetzt in allen Schlagzeilen. Es ist aber noch viel mehr und das wird, falls Donald Trump mal nach Kallstadt kommt, er vielleicht gar nicht so gerne hören, weil ihn dieses Thema leider nicht so interessiert. Kallstadt ist eine Modellkommune für Nachhaltigkeit. Was genau bedeutet das?
Ja, 2015 haben ja die UN die Nachhaltigkeitsziele verabschiedet oder ins Leben gerufen. Das sind 17 verschiedene Ziele und hier in der Region gibt es ein Biosphärenreservat, Pfälzerwald heißt es. Das ist im Übrigen der größte zusammenhängende Wald in Deutschland. Und da gibt es jetzt 8 Modellkommunen, ein paar Städte, Verbandsgemeinden und 3 Ortsgemeinden. Und eine davon ist Kallstadt. Und die haben auch schon vor 4 Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet in einem großen, ja, Bürgerprozess. Also von den 1200 Einwohnenden haben 100 da mitgearbeitet und im Rahmen des Festivals wird das auch nochmal erneuert und weiter daran gearbeitet.
So ein bisschen die Frage, wie leben wir morgen? Also wie funktionieren auch Städte oder in dem Fall Dörfer der Zukunft?
Klar, es geht darum, Kallstadt jetzt quasi im globalen Maßstab als ein Beispiel zukunftsfähig zu gestalten und wie das gehen könnte, was sich da verändern muss, an Mobilität, an Konsum. Dort ist sehr wichtig der Weinbau. Und da wird ja auch zum Beispiel viel Pestizide prinzipiell bisher verwendet. Und was gibt's da für andere Wege? Und da sind die, soweit ich das mitbekomme, auch wirklich gut unterwegs und machen sich viele Gedanken und haben auch schon vieles verändert und auf den Weg gebracht.
Da wird Martin jetzt, nehme ich an, noch ein bisschen aufmerksamer zugehört haben, weil Ökoprofit, ich habe es vorhin kurz angekündigt, das ist auch etwas, wofür du dich engagierst. Schirmherr bist du da. Da geht es auch ein bisschen, ne, um die Zukunft von
ja, Städten oder darum, wie auch nachhaltig, wie ökologisch investiert wird oder was genau passiert da?
Ja, ich finde das ein ganz spannendes Projekt, dieses Ökoprofit. Das gibt's ja bundesweit und das wird in dem Fall NRW-weit, wird das von der Landesregierung unterstützt. Und da bin ich vor ein paar Jahren mal gefragt worden, ob ich da Schirmherr mache. Und das finde ich, finde das eine ganz tolle Sache. Da kann sich jede Institution und jede Firma, also ob ein Kindergarten oder jemand, der was herstellt oder ne, so, ob landwirtschaftlich oder was auch immer, kann sich da melden. Und dann werden umsonst Experten an die Seite gestellt, die gemeinsam mit der Firma oder der Institution analysieren, was kann man machen. Also kann man Müll einsparen, kann man Wasser einsparen, können wir, weiß ich, die Lampen auswechseln und weniger verbrauchen, können wir eine PV-Anlage installieren. Und dann wird ausgerechnet, was ist die Investition und dass man am Ende sozusagen auch und auch damit an die Öffentlichkeit geht. Es geht nicht nur darum, dass man ein bisschen nachhaltiger wirtschaftet, sondern man hat auch noch Gewinn gemacht damit. Das ist sozusagen, ich meine, weil das ist ja der große Punkt, wir müssen alle ins Boot holen. Und wir müssen gucken, dass wir, das in diesem kapitalistischen System, ne, dass wir auf der einen Seite konsumieren wir Dinge so und wir müssen aber eben gucken, dass wir die Dinge auch möglichst nachhaltig herstellen und in der Breite. Und das sind manchmal die Kleinigkeiten. Ne? Das sind ja schon Kleinigkeiten, wie man Müll vermeiden kann, wie man eben, wo man Wasser einsparen kann, was das schon bedeutet. So, ich meine, wir hatten das jetzt ja wieder. Jetzt hat es ja Gott sei Dank schön geregnet, aber das war ja jetzt noch vor 2 Monaten, war es ja so, dass in Osnabrück wurde gesagt, Wassernotstand, der Grundwasserspiegel ist zu niedrig. Und also das sind Dinge, die betreffen uns ja mittlerweile ganz, ganz konkret. Und das, ich finde das eine tolle Sache, weil es eben dadurch, dass es um Profit geht am Ende, also dass man sieht, das ist nicht nur etwas, dass da Menschen was Gutes machen, sondern eben auch noch was machen, was einen Gewinn hervorbringt. Im kapitalistischen Sinne, da finde ich das eine hervorragende Sache, damit das auch Schule macht.
Ja. Eben, kapitalistischer kann der Ansatz nicht sein, aber auch sinnvoller ja eigentlich nicht, ne?
Ja.
Wirklich klar zu machen, dass das nicht nur was ist, was kostet, sondern ganz im Gegenteil uns in vielerlei Sinne etwas bringt, aber eben unter Umständen auch auf dem eigenen Konto, ne?
Ja. Ja, aber es geht eben, sag mal, es kann sich auch jede Institution, haben sich auch Schulen schon haben teilgenommen und ich sag mal, das ist unter dem Strich ist das natürlich auch enorm, was da schon eingespart wurde jetzt über die Jahre, wie viel Wasser, wie viel Energie eingespart wurde, wie viel Müll vermieden wurde und so. Und das wird dann immer auch aufgelistet und dann bekommen, und ich meine, das ist dann die Aufgabe des Schirmherrs, dann bekommt man eben dann auch noch Öffentlichkeit dafür, für seine Firma oder seine Institution. Und da gibt es Auszeichnungen, da ist jemand vom Ministerium da, da sind die Landräte da und da bin ich da. Und da gibt es ein Foto miteinander und da gibt es Presse. Und auch das ist ja was für eine Firma was wert oder für eine Institution.
Da bewegt sich dann was im Kleinen in Recklinghausen oder eben in so einer Modellkommune wie Karlstadt. Christoph, als jemand, der ja mit dem Fahrrad unterwegs war in der ganzen Welt, du hast vorhin gesagt, viel Armut, viel Leid eben auch erlebt hat, was dich auch geprägt hat in deinem Engagement. So ein Satz wie Profit und Nachhaltigkeit, Profit und Wachstum, lässt sich das miteinander vereinbaren? Geht das überhaupt, wenn die Welt gerechter werden soll?
Ja, ich finde das eine total spannende Frage und da könnte man wahrscheinlich viel länger als einen Podcast miteinander drüber sprechen. Ich bin natürlich auch gar kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern Theologe, aber habe mir schon oft auch Gedanken darüber gemacht und finde jetzt gerade auch nochmal bei dem Wort Profit. Ich finde, wir haben eben da ein schönes Beispiel gehört von dem Ökoprofit. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wofür ich den Profit nutze. Dafür, dass die, die schon viel haben, noch mehr bekommen oder dass es gerechter verteilt wird und dass dann alle etwas zumindest haben und das, was sie notwendig brauchen. Dann kann, glaube ich, Profit auch sinnvoll sein. Wenn es aber nur zu der klassischen kapitalistischen Logik beiträgt, dass die, die schon viel haben, noch mehr haben, dann setze ich da große Fragezeichen dazu. Und die Wachstumsfrage ist natürlich auch eine ganz spannende. Ja, da habe ich so ein paar Anfragen einfach auch nur. Ich frage mich immer wieder und habe da auch noch keine befriedigende Antwort von irgendjemandem aus Wirtschaftswissenschaften bekommen. Wie kann auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum überhaupt möglich sein? Tja. Und zwei auch noch, ja, biblische Geschichten finde oder Gedanken finde ich auch noch mal interessant in dem Kontext Wachstum. Da gibt's auch schon alttestamentlich oder im Ersten Testament schöner formuliert, ein sogenanntes Erlassjahr soll es alle 50 Jahre geben. Also alle Menschen sollen, ihr Besitz wird wieder auf Null gestellt nach 7 mal 7 Jahren, also im 50. Jahr. Und alle sollen dann wieder das Gleiche bekommen, wieder quasi zum Ausgangspunkt zurückkehren. Was ich auch sehr schön finde, was ich finde, was auch besser zu einem natürlichen Kreislauf passt, als immer mehr zu akkumulieren.
Ja.
Und noch eine zweite Geschichte, die ich auch sehr spannend finde und immer wieder auch ja Parallelen in unserer Welt entdecke, der Turmbau zu Babel, wo einfach Menschen was immer größer machen wollen und mit nichts zufrieden sind und was ja aber letztlich ja nichts bringt oder sogar eher für viele schlecht ist.
Aber was ich mich frage, ob uns Menschen das nicht auch ein bisschen ausmacht, genau diese Hybris und dieses Versuchen sozusagen, ne? Man hat die Möglichkeit zu etwas und deswegen tut man es. Ja. So, das hat ja, also wir hätten andere Kontinente nicht entdeckt. Wir hätten, ne, wir wären auch nicht in den Weltraum aufgebrochen, ob man das jetzt muss, ja, im Angesicht von Hunger und von Leid auf der Welt, ne? Diese Gleichzeitigkeit, die es gibt. Aber ja, ich wüsste auch nicht, wie man das auflöst. Das ist, meine, auch das globale Wirtschaftssystem ist ja, ne, wenn wir sagen, verzichten, ne, wir müssen auf Dinge verzichten. Ich habe mal eine spannende Sendung gesehen über Palmöl, ne, wo wir uns alle einig sind, Palmöl, das zerstört, das sind diese Plantagen und das zerstört den Lebensraum des Orang-Utan und so. Und dann war ein Fernsehteam da vor Ort. Und hat gesagt, ja, die EU möchte jetzt gerne kein Palmöl mehr kaufen. Da haben die gesagt, um Gottes Willen, wir haben hier zum ersten Mal Schulbildung. Wir haben hier zum ersten Mal ein bisschen Wohlstand für uns Leute in unserem. Also wir sagen, es ist manchmal so wahnsinnig schwierig, komplex verbunden, ne, dass mittlerweile die Wirtschaft auf der Welt. Ich hätte auch gar keine Antwort. Ich wüsste das auch nicht, ehrlich gesagt, wie man das löst. Und ein bisschen weniger Gier. Ein toller Traum zu sagen, dass vielleicht in 50 Jahren oder dass man einen Schnitt macht, gar nicht so lange, mal gerne auch morgen und alle Menschen haben das Gleiche. So, aber das ist natürlich erstmal ein Traum. Na, so, wie man das realisiert, das ist gar nicht einfach.
Ja, manchmal hilft es ja einfach, diese Fragen noch offen zu stellen. Ne?
Und natürlich, damit, na klar. Und dass der Anspruch muss ja trotzdem da sein. Ne? Das ist ja, man sollte ja nicht unter den Anspruch gehen. Aber es ist eben, ich glaube, dass das gar nicht einfach ist. Ne? So, wenn man sagt, so wie, mal jetzt, wir hatten ja jetzt eine Bundesregierung, die sich viel mehr um ökologische Fragen gekümmert hat, ne? Die Energiewende angeschoben hat und so. Und prompt ist auf einmal, dass Energie auf einmal teuer ist. Na klar, auch wegen dem Ukraine-Krieg und so. Aber das ist auch immer wahlentscheidend. Und schon ist, sag mal, das ökologische Thema wieder ein bisschen raus aus der Gesellschaft. Ne, was so vor 5, 6, 7 Jahren ganz präsent war und überall in den Medien und auch junge Leute zur Wahl getrieben hat, das hat sich schon wieder völlig gedreht. Tja, das ist verrückt.
Umso schöner, dass ihr diese Fragen stellt, dass ihr diese Themen aufs Tapet bringt, dass ihr euch engagiert auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und trotzdem seid ihr zwei Menschen, die andere Menschen überzeugen, erreichen mit Rollen bei dir, Martin, mit Höhenmetern bei dir, Christoph. Christoph, wie überzeugt man Menschen, sich zu engagieren, ohne belehrend zu wirken? Wir wollen ja auch natürlich mit diesem Podcast dafür sorgen, dass ihr nicht alleine bleibt. Wie macht man das?
Ja, das ist in meiner, in dem, was ich tue, eigentlich die Königsfrage. Und ich frage mich das selbst auch immer wieder. Aber ich denke, selber tun und werben dafür, selbst mich aber auch immer reflektieren, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich finde auch nochmal spannend, gerade das, was Martin eben auch nochmal gesagt hat, ja, wir Menschen, wir streben auch nach immer Neuem und dass das auch was Sinnvolles sein kann. Und da kann ich ja jetzt mich selbst auch hinterfragen, wenn ich diese Leistungs- oder Höchstleistungslogik einerseits kritisiere, andererseits mache ich jetzt eine Aktion, die natürlich auch viel mit Leistung und Höchstleistung zu tun hat, eben weil unsere Logik in der Gesellschaft so ist und ich merke, dass ich damit viel mehr für die Themen, die mir eigentlich wichtig sind, mobilisieren kann, als wenn ich ganz, wenn ich eben jetzt 5 Kilometer im Dorf Rad fahren würde. Also das eigene Reflektieren finde ich wichtig, auch immer wieder zu hinterfragen, bin ich eigentlich überhaupt auf dem richtigen Weg oder sind es vielleicht andere? Und gemeinsam mit anderen Menschen nach Wegen zu suchen, wie wir zu einer gerechteren und zukunftsfähigeren Welt kommen, ist für mich was ganz Zentrales.
Und was treibt dich an, Martin? Handelst du aus Überzeugung, aus Pflicht, aus Wut oder aus Hoffnung?
Naja, ich muss immer sagen, erstmal, weil ich Kinder habe. Also das prägt meinen Blick auf die Welt natürlich. Dass es jetzt nicht nur um mich geht und um die Befriedigung meiner Lüste, sondern es geht natürlich darum, dass ich möchte, dass meine Kinder auch noch eine Welt vorfinden, die lebenswert ist, ne? Die, ob das nun das Klima, die Umwelt angeht oder ob es auch eine Gerechtigkeit, dass sie in Frieden leben. Und darüber mache ich mir dann eben Gedanken. Das ist das, was mich antreibt. Und ich meine, die Probleme sind komplex, die wir haben. Und es ist natürlich so, dass in unserer Welt, also so Milliardäre zum Beispiel, ne? So, das ist was, das bringt weder ökonomisch noch gesellschaftlich noch sozial irgendwas. Vielleicht müssen wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir sagen, dass ab einer bestimmten Summe müssen Steuern hochgehen, also man sucht ja nach Lösungsmöglichkeiten, ne? um das, was man sich selber vorstellt, wie die Kinder vielleicht mal leben können oder dass, sag mal, die schlimmen Szenarien nicht eintreten. Das haben wir ja im Moment gerade, diese Oligarchie, die in Amerika sich gebildet hat, diese unheimliche Macht von Firmen, der große Lobbyismus, den wir überall haben. Ich hoffe, dass man dagegen mal was machen kann. Man fühlt sich oft so machtlos und im Sinne meiner Kinder würde ich mir das wünschen, dass wir da irgendwann mal einen Hebel kriegen, eine gerechtere Welt zu schaffen miteinander.
Oh, du hast Hebel gesagt, das ist mein Stichwort, denn keine Folge dieses Podcasts ohne den sprichwörtlichen Hebel zum Schluss. Ja. Diese eine Sache, die sich ändern würde hin zu einer besseren, gerechteren Welt, wenn wir diesen Hebel tatsächlich hätten. Das ist so utopisch, da muss ich erst noch drüber nachdenken. Das war deine erste Reaktion, Martin, als wir dir das gesagt haben. Ja. Jetzt ist der Moment, hast du was gefunden? Hast du eine Antwort auf die Hebelfrage?
Naja, es hat was mit Besitz zu tun. Und das hat natürlich was, wenn wenige viel besitzen. Das bringt der großen Mehrheit der Menschen nicht viel. Also auf der anderen Seite bin ich ja auch aufgewachsen, zumindest 17 Jahre lang in einem Land, wo es kein Privateigentum an Produktionsmitteln gab. Was jetzt aber auch nicht unbedingt ideal war, ja, so zum Miteinander sein und wieder ganz andere Probleme hervorgebracht hat, von der Meinungsfreiheit bis, ne, wer entscheidet was, das Einparteiensystem und also, ne, so, das hatte ja auch wieder Sachen, wo man sagt, dass eine Mischung aus diesen Systemen würde ich mir wünschen. Ich würde mir ein ganz freies System wünschen, das mit freier Rede demokratisch und wo es trotzdem, ich sag mal, Besitz ab irgendeinem Punkt beschränkter ist. Das ist der Hebel, den ich mir vorstelle, der vielleicht uns hilft, ein bisschen gerechter zu sein.
Ja, schön. Aber nicht gleich alttestamentarisch alle 50 Jahre auf Null, oder ist das dein Hebel, Christoph?
Ich glaube, dass es einen politischen Hebel braucht. Es gab ja zum Beispiel in der Schweiz letztes Jahr auch eine Volksabstimmung, dass Maximal- und Minimallohn aneinander gekoppelt werden. Ich glaube, auf das Zwölffache. Es wurde leider abgelehnt, aber sowas fände ich zum Beispiel einen guten Weg und vielleicht auch so in dem Sinne von zwischen den zwei früheren großen Systemen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, braucht es politische Entscheidungen, die weit über das Individuelle hinausgehen, sondern die klare Rahmen setzen und die letztlich auch international sein müssen. Das kann auch nicht nur national geregelt sein.
Zwei Menschen, zwei Wege, zwei Formen des Engagements. Was habt ihr voneinander gelernt in dieser
Dreiviertelstunde, die wir uns hier unterhalten haben. Martin, was nimmst du mit aus Christophs Welt?
Naja, jetzt erstmal einen großen Respekt vor dem, ich meine, wie der sich Dinge vornimmt und sie offensichtlich wirklich macht und Dinge, die auch an die, in meiner Fantasie, an die über die körperliche Leistungsgrenze hinausgehen. Und ich fand aber auch sehr schön die biblischen Bilder, die er hier in die Runde geworfen hat. Also das sind, ich bin ja nun überhaupt nicht christlich erzogen worden. Ich komme ja aus der DDR und bin ja eher atheistisch erzogen worden. Aber ich finde, dass diese Bilder auch sehr schlüssig sind. Und natürlich ein bisschen auch unsere Geschichte, also uns vielleicht ein bisschen verbindend sind auch. Weil diese Bilder, die kann, glaube ich, auch jeder verstehen.
Christoph, was hat dich an Martins Haltung oder Perspektive beeindruckt?
Erstmal finde ich es wirklich total beeindruckend, dass jemand, der auch so erfolgreich ist, sich so stark und so vielfältig noch in verschiedenen Dingen engagiert, ehrenamtlich, bei einem schon sehr vollen Terminkalender. Das heißt, da muss auch, oder so habe ich das auch rausgehört, schon eine Überzeugung und eine Antriebskraft da sein. Über die eigenen Kinder und überhaupt für eine Zukunftsfähigkeit. Ich fand jetzt auch sehr schön schon am Anfang auch die Begriffe, in denen ich mich auch super wiederfinden könnte, die drei Werte und auch die Beschreibungen dazu. Von der Neugier, der Leidenschaft.
Und der Empathie.
Und der Empathie und auch die Betonung nochmal darauf, bis dann auch der Einschätzung, die ich leider teile, dass es an Empathie fehlt. Und freue mich, dass so ein prominenter und gleichzeitig für viele Menschen doch auch so als Leitbild wirkender Mensch wie Martin Brambach da das so stark einbringt. Also das finde ich sehr beeindruckend und habe mich jetzt auch innerlich bewegt.
Ich auch. Das war Miserio. Die Folge mit zwei Menschen, die ihr Einsatz für gute Zwecke eint. Und nicht nur das, es ist auch diese Haltung, nicht wegschauen, nicht abwarten, sondern machen. Dafür möchte ich euch beiden danken, für dieses offene, ehrliche, inspirierende Gespräch, auch für das, was ihr da jeden Tag tut. Und wir müssen noch wissen, wie der Hund heißt, weil den haben wir jetzt so oft im Hintergrund gehört. Der soll natürlich auch nochmal erwähnt werden.
Das tut mir leid, er heißt Juri.
Das ist überhaupt nicht leid. Und ich hab hier eine Toffee sitzen, die ist ruhig gewesen, aber das geht auch nicht.
Die würden sich aber vielleicht gut verstehen, wenn es ein Mädel ist, der ist ein unkastrierter Röde, der so mal sehr interessiert.
Weißt sehr schön. Wer Lust bekommen hat, noch mehr zu erfahren über Christophs Everest-Herausforderung und das begleitende Festival Zukunft erfahren da in Kallstadt. 21. Juni geht's los. Die Infos dazu und natürlich auch zur Arbeit von Miserio findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's. Martin Brambach, Christoph Fuhrbach und Juri, vielen Dank euch dreien.
Danke auch.
Danke.
Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.